Ja, guten Abend. Sie sind gerade dabei beim Gesundheitsmagazin von Lora München, dem freien Bürgerradio, das ganz ohne Werbung auskommt und wo jeder seine Meinung sagen darf, ganz unabhängig von irgendwelchen Interessenkonflikten, die es bei uns eigentlich nicht gibt. Es begrüßen Sie am Mikrofon Dr. Robert Konert aus München und Dr. Peter Pommer aus Oberammergau, früher und jetzt inzwischen Pfronten. Wir haben heute ein ganz heißes Thema, haben uns da ein bisschen rangehängt an die Welle, die man zurzeit so hat, nämlich das Thema Ärztekorruption. Und wir wollen der Sache relativ fair und gründlich auf den Grund gehen. Und deswegen haben wir jetzt drei Studiogäste, die aus unterschiedlichen Perspektiven die Sache beurteilen können, denke ich. Und zwar ist es der Dr. Emminger. Der ist Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes, ist aber auch in der Bayerischen Landesärztekammer an leitender Stelle tätig, stimmt's, Herr Dr. Emminger? Und ist auch beim Marburger Bund im Vorstand, ist es richtig?
Gewesen.
Gewesen, aber gewesen heißt ja, Sie sind im Herzen noch dabei. Ja. Und der Marburger Bund ist ja sowas wie eine Ärztegewerkschaft. Und andererseits ist das Ärztliche Kreisverband und die Landesärztekammer eher sowas wie eine Ärztebehörde. Es ist zwar eine Ärzte-Selbstverwaltung, aber hat schon sehr behördenartigen Charakter. Und demgegenüber haben wir als die andere Polarität den Herrn Dr. Blankenfeld von Mezis. Mezis ist eine Organisation unbestechlicher Ärzte. Das sind also Ärzte, die sich gegen Verstrickungen und Interessenkonflikte in der Medizin engagieren. Und es sind inzwischen in Deutschland über 800, die diesem Verein angehören. Und Mezis beschäftigt sich vor allem mit dem Thema, dass ärztliche Entscheidungen leider durch Interessenkonflikte manchmal beeinflusst werden, und zwar nicht zum Positiven. Und wir haben jetzt so in der Mitte dann als Sachverständigen, als kritischen Sachverständigen den Herrn Nikolaus Nützel, der Journalist ist beim Bayerischen Rundfunk tätig und den dürfen wir als Gesundheitsexperte bezeichnen, weil er sehr viele Sendungen, Moderationen und auch Bücher und Artikel zum Thema Gesundheit verfasst hat. Jetzt fange ich aber trotzdem mal mit dem Herrn Dr. Emminger an. Ja, genau, Sie haben es erkannt. Das ist das, was ich gerade fragen wollte. Er hat es auf seinem iPad schon mal bei Wikipedia aufgeschlagen. Müsste ich auch machen. Und zwar der Hippokratische Eid. Also mir hauen die Leute immer um die Ohren, wenn sie mal böse sind mit mir. Sie haben aber doch den Hippokratischen Eid geschworen. Da muss ich immer leider sagen, ehrlich gesagt, ich habe nichts geschworen. Ich finde es zwar nicht schlecht, den Hippokratischen Eid, aber ich habe nicht geschworen. Ich habe auch sonst keine Vereidigung bekommen in meinem Berufsleben. Ich habe eine Prüfung gemacht und dann habe ich irgendwann eine Urkunde geschickt gekriegt und ab der Zeit bin ich berufstätig. Mir hat keiner gesagt, was ich darf oder nicht darf. Es kann sein, dass bei den Unterlagen ein paar Papiere dabei waren, wo die Berufsordnung drin steht, aber das hat mich damals echt nicht interessiert. Hingewiesen bin ich nicht. Herr Dr. Emminger, wie schaut es denn mit Hippokratischen Eid und mit der Berufsordnung aus?
Ja, Sie haben es eigentlich ganz richtig gesagt. Den Hippokratischen Eid schwört schon seit langer Zeit keiner mehr, schon gar nicht in irgendeiner offiziellen Form. Mit der Berufsordnung ist das ein bisschen ein anderes Problem. Die Berufsordnung ist schon ganz aktuell und ich bin ein großer Freund davon, dafür zu werben, dass die Ärzte sich viel mehr mit ihrer Berufsordnung auseinandersetzen und sich mit der Berufsordnung beschäftigen, weil sie dann die Chance haben, und das ist eigentlich der eigentliche Sinn dieser Berufsordnung, er regelt das Verhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten. Die Berufsordnung regelt das Verhältnis unter Ärzten, wie Ärzte miteinander umgehen. Und ich glaube, was heute auch das eines Ihrer Themen ist, die Berufsordnung regelt auch den Umgang des Arztes, der Ärzte mit nichtärztlichen Dritten. Und wenn man das ein bisschen sich damit befasst, dann hat man die Möglichkeit, dass man mit den Themen, die da drin stehen, auch in seinem täglichen Leben besser umgehen kann, wie wenn man das gar nicht beachtet.
Ja, Herr Nützel, Sie haben schon Notizen gemacht. Ich habe den Eindruck, Sie möchten da was dazu sagen.
Ich finde das ganz bemerkenswert, dass man ja dann verschiedene Regelwerke hat als Arzt. die für einen gelten. Und wir sind ja unter anderem hier, um über Korruption zu reden, wo es ja auch eine gesetzliche Neuregelung gegeben hat, wo man gesagt hat, da muss man mit dem Strafrecht ran. Aber was ich ganz interessant finde, so der Kompass, den man hat bei seinem Verhalten. Wir Journalisten zum Beispiel haben keine Berufsordnung. Was okay ist für einen Journalisten, was nicht, was als korrupt zu gelten hat, was zu große Nähe ist, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Also jeder würde spontan sagen, es geht überhaupt nicht, dass du ein Geld dafür nimmst, irgendein bestimmtes Thema in den Bayerischen Rundfunk, in die Zeitung zu heben. Wird schon heikel, weil die meisten Medien nehmen Werbung an. Und zwar oftmals auch von den Leuten, über die sie berichten. Also wir sitzen da ganz schnell zwischen Baum und Borke. Aber die spannende Frage finde ich ja, wie kriege ich das zusammen, dass ich einen inneren Kompass eigentlich haben müsste, wenn es um Korruption geht, und äußere Regelwerke. Also idealerweise bräuchte ich ja sowas wie eine Berufsordnung gar nicht, weil ich nach einer langen Ausbildung als intelligenter Mensch ja das Reflektieren gelernt haben müsste als Arzt über meine Rolle, über die Interessenskonflikte und dann immer intuitiv richtig wüsste, so nach einem kategorischen Imperativ geradezu, was ich machen darf. Dass ich zum Beispiel, wenn der Vertreter kommt von irgendeiner Firma XY und irgendwie nett zu mir ist und mit zu bedeuten gibt, dass er es gut fände, wenn ich meine Verschreibungen in seinem Interesse mache, intuitiv wüsste, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und da sehe ich das Kernproblem, wie kriegt man das hin, dass der innere Kompass bei allen Berufen, und wir reden ja heute vor allem über die Heilberufe, die Ärzte, stimmt, dass man eigentlich sowas wie Strafrecht oder Berufsrecht gar nicht bräuchte. Aber das sind vielleicht die anwesenden Ärzteberufener, zu sagen, ob das eine super naive Vorstellung ist.
Also ich habe mich auch lange nicht mehr mit meiner Berufsordnung beschäftigt, aber natürlich in Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich sie mal nochmal gelesen.
Als Hausarzt.
Ich bin Mitglied bei Medcist. Das ist ein Verein, der einfach sich zur Aufgabe gestellt hat, dass wir Ärzte dafür eintreten müssen, genau diesen inneren Kompass auch wirklich zu haben und auch nach außen zu vertreten, damit wir diesen Vertrauensverlust in der Bevölkerung wieder wettmachen, dass wir alle korrupt und bestechlich sind, sind wir natürlich nicht alle.
Vielleicht zur Ergänzung für unsere Zuhörer. MEZIS ist die Abkürzung für mein Essen zahle ich selbst.
Genau, ist ein bisschen ein unglücklicher Name vielleicht, kommt aber tatsächlich aus dem angloamerikanischen Raum, wo das No Free Lunch heißt, also es gibt kein Mittagessen umsonst und bedeutet, wenn einem jemand zu einem Mittagessen einlädt, und das tut die Pharmaindustrie ja auch ganz gerne, dann tut er das nicht, weil er dich nett findet und dir was Gutes tun möchte, sondern er möchte eine Gegenleistung dafür. Und weil wir sagen, wir dürfen den Anschein nicht erwecken, dass wir käuflich sind und wenn es nur das Mittagessen ist, haben wir gesagt, wir zahlen unser Essen selbst, heißt, wir gehen auf Fortbildungen und lassen uns nicht einladen, zahlen das selber. Ich zahle meine Fortbildungsliteratur selber, ich zahle meine Kongresse selber, bin dafür aber frei und habe keine Interessenskonflikte, dass ich mal was verschreibe, was ein Pharmareferent gerne hätte.
Dazu muss man ergänzend mal sagen, es gibt eine relativ neue, sehr schöne Studie zu dem Thema. Da hat man untersucht, wie sich ein verbilligtes Essen auf das Verschreibungsverhalten der Ärzte auswirkt, und konnte feststellen, dass Ärzte, die ein verbilligtes Essen bekommen haben, bei irgendwelchen Veranstaltungen sogar dann signifikant häufiger sich im Sinne dessen verhielten in ihrem Verordnungsverhalten, der dieses verbilligte Essen gezahlt hat. Also der Mensch hat da nicht so eine ganz klare Unterscheidung zwischen kleinen und großen Beträgen, wobei ich schon der Meinung bin, ich fand diesen Titel ein bisschen blöd, ums Essen geht es hier wirklich nicht, es geht um die ganz großen Beträge. Ja.
Naja, aber es ist ja, glaube ich, aus dem Englischen ein Sprichwort, there's no free lunch. Ja. Nach dem Motto, du täuschst dich selbst, wenn du glaubst, du könntest dich von jemandem einladen lassen und bist dem hinterher nicht ein bisschen mehr gewogen. Und das ist, glaube ich, eins der Kernprobleme auch. Also wenn jetzt Ärzte draußen zuhören, 800 Mitglieder bei MEZIS, ist ja toll, wir haben, glaube ich, 350.000 Ärztinnen und Ärzte mit Approbation momentan in Deutschland. Also man muss, bei aller Liebe für MEZIS, ist es ein verschwindend kleiner Haufen.
Wir haben noch Potenzial, ja.
Und was das Bemerkenswerte dabei auch ist, wenn man so auf Ärzteforen mal geht und über MEZIS liest, was so der normale Arzt, und normal ist es ja leider nicht bei MEZIS zu sein, über MEZIS so schreibt, dann ist da viel Hohn und Spott dabei. Nach dem Motto, diese Gutmenschen, die haben doch keine Ahnung und die müssen doch nicht wirklich glauben, dass ich mit einem 1-0-Abitur und 8, 10, 12 Semestern Studium, 14, Facharztfortbildung, lange Berufspraxis, mein Verordnungsverhalten ändere, bloß weil ich ein Mittagessen oder einen Kugelschreiber oder irgendwie einen Abreißblock kriege. Das ist das, was ich immer bei Mizis höre, dass der normale Arzt sagt, ich bin doch super unabhängig bei all dem, wie ich halt im Kontakt stehe in einer Marktwirtschaft zu den Herstellern meiner Arbeitsmittel.
Das ist sicher das Problem, dass wir, wenn nicht belächelt oder angefeindet werden, dann zumindest nicht ernst genommen werden. Und das ist genau der Grund, warum ich Mitglied bin dort, weil das muss sich ändern. Es muss sich die Wahrnehmung, dass man für so etwas eintritt, eben nicht als, das ist der Spinner vom linken Rand, sondern es muss sein, das ist die normale Einstellung und alles andere wäre nicht normal. Aber so ist es momentan leider nicht.
Herr Dr. Emminger, jetzt eine Frage an Sie. Sie müssten doch als Verbands- und Marburger Bundfunktionär etwas genauer Bescheid wissen. Wie ist es denn? Was ist denn eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt? Darf ich einen Kugelschreiber nehmen und darf ich Essen nehmen? Darf ich ein Vortragshonorar nehmen? Darf ich mich nach Toronto zum Kongress einladen lassen, samt Hotel? Wo ist die Grenze?
Also die Grenze ist jetzt durch das neue, durch die Einfügung in das Strafgesetzbuch deutlich schärfer gezogen worden, als das bisher war. Das sind diese Paragraphen 299a und 299b, wo der Gesetzgeber inzwischen strafbewehrt schlicht und ergreifend gesagt hat, wer Leistungen entgegennimmt, für die keine Gegenleistung erbracht worden ist, erweckt den Anschein, dass er Vorteilsnahme macht, genauso wie derjenige, der sowas anbietet, ohne dass eine entsprechende Leistung entgegensteht, als einer gilt, der dem anderen einen ungerechtfertigten Vorteil anbieten will. Und das ist jetzt mit dieser Gesetzesergänzung im Strafgesetzbuch einfach strafbewehrt worden. Ich will aber noch Folgendes dazu sagen. Und wenn Sie fragen, ist der Kugelschreiber gerechtfertigt, so sagen heute alle maßgeblichen Juristen, die sich mit dem Thema befassen, also der Kugelschreiber und der Notizblock sind Dinge, die im täglichen Leben ausgetauscht, verteilt werden, die sehen die Juristen nicht als ein Problem. Sie haben aber vorhin in Ihren Beiträgen gesagt, dass die Ärzte ein mangelhaft ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein haben. Ich glaube, das ist Ihr Problem. Ich bemerke derzeit, dass gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die auf solche Fortbildungsveranstaltungen gehen, die eingeladen werden und eben nicht an dem Essen teilnehmen, dass sich da die Stimmung deutlich ändert. Und ich will zu der Berufsordnung, weil Sie vorhin die so ein bisschen auch kritisch hinterfragt haben. Die Berufsordnung, wie wir sie derzeit erleben, ist kein statisches Gebilde. In der Berufsordnung insgesamt sind an vielen Stellen in den letzten Jahren deutliche Änderungen vorgenommen worden, um sie der aktuellen Situation anzupassen. Ich gebe zu, und das ist eines unserer Anliegen oder der Anliegen, die an mich herangetragen werden, dass wir diese Abschnitte in der Berufsordnung, die genau dieses regeln, wie sichert der Arzt seine Unabhängigkeit in seinem ärztlichen Verhalten gegenüber dem Patienten, wie sichert er die, wie geht er damit um, wie legt er diese Unabhängigkeit auch dar, dass da heute Forderungen laut werden, dass wir das in der Berufsordnung nochmal sehr viel konkreter, sehr viel besser handhabbar formulieren. Nun haben wir den Nachteil und deswegen diese Strafgesetzbuchänderung, dass wir als ärztliche Körperschaften, die für die Berufsordnung zuständig sind, keine Möglichkeiten oder höchst eingeschränkte Möglichkeiten, ganz minimale Möglichkeiten haben, dies zu sanktionieren. Wir sind nicht die kleine Gerichtsbarkeit der Berufsgruppe der Ärzte, sondern die Berufsordnung, und das ist für mich ein ganz entscheidender Satz, die Berufsordnung ist ein Werk, wo wir Ärzte uns verständigt haben, so wollen wir untereinander umgehen, so wollen wir mit dem Patienten umgehen. Und wir haben sicher Nachholbedarf bei dem Kapitel, so wollen wir auch mit nichtärztlichen Dritten, die mit uns in Geschäftsbeziehungen gehen wollen, umgehen. Und da wiederhole ich mich nochmal, um das auch die aktuelle Situation klarzumachen, da habe ich den ganz starken Eindruck, dass die jüngere Generation der Ärzte da wesentlich deutlicher in die richtige Richtung vorangeht.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Also ich glaube, das sind ja die Ärzte auch überhaupt nicht alleine. Die treffen ja die Entscheidungen nicht für sich, sondern das ist ja quasi eine Frage, wie werde ich sozialisiert? In welchem Umfeld bewege ich mich? Und dann fangen wir mal an, von einem Patienten zu denken. Wie denkt denn der Patient? Was ist seine Erwartungshaltung, wenn er in den Medizinbetrieb reingeht? Er wird ja so auch von den Medien, von allen möglichen Leuten die ganze Zeit so geschult, dein Körper ist irgendwie kaputt, da gibt es einen Schaden. Und dann gibt es einen Reparaturbetrieb. Und da gibt es unterschiedlich erstklassig, zweitklassig, drittklassige Reparaturmöglichkeiten. Ist meiner Ansicht nach, in meiner Wahrnehmung, eine ganz weit verbreitete Haltung in der Patientenschaft, die das auch so gelernt haben. Was Ärzte dann auch reproduzieren, dass sie sagen, der Patient kommt und hat die Erwartung, dass er mit einem Rezept rausgeht. Und zwar idealerweise nicht mit einem grünen Rezept, was er selber bezahlen muss. Und der Patient hat die Erwartung, dass er das Beste kriegt. Weil das Beste ist das Teuerste dann natürlich auch. Das macht am gesündesten. Ich habe mit Krebsspezialisten geredet, von der Krebsgesellschaft, die mir sagen, Herr Nützel, wenn Sie dem Patienten sagen, deine Therapie kostet 8.000 Euro, dann ist das ja quasi auch eine Anerkennung. Da zahlen so und so viele Leute ihren Monatsbeitrag in der Krankenversicherung nur für dich. Das ist eine Art der Zuwendung. Zu wissen, meine Therapie kostet 8.000 Euro, kostet 80.000 Euro vielleicht. So lerne ich das ja als Patient. Wenn der Arzt dann wirklich in der Lage wäre, super kritisch zu denken und auch aus der ganzen Werbung und der ganzen Meinungsbildungsmaschinerie der Pharmaindustrie herauszutreten, die das ja auch sagt, gut ist teuer und teuer ist gut. Das ist ja die Gleichung, die ganze Zeit aufgemacht wird. Und etwas verschreiben, etwas machen, ist immer besser als nichts machen und vielleicht mal zuschauen und mal gucken, ob es von selber vorbeigeht oder zumindest sich nicht verschlechtert. Das ist ja das, wie Patienten und wie Ärzte drinstecken. Und da, das ist ja nicht Korruption, sondern das ist erstmal dieses Denken, dass wir mit Geld heilen können. Und da bin ich natürlich als Pharma-Mensch dann ganz schnell dabei zu sagen, ja, und mit viel Geld und mit mehr Geld und mit dem teureren Produkt und nicht das billige Generikum, nicht das AOK-Präparat sozusagen. Und unter den generischen Sachen nicht die, muss ich Ihnen ja nicht erzählen als Ärzte. Mir hat ein befreundeter Neurologe gesagt, er hat seine Mittel gegen Parkinson zum Beispiel, die werden zum Teil als Reimporte, was ja eine groteske Sache ist, nach Deutschland gebracht. Das muss man dem Laien ja erstmal erklären, dass Sachen hier hergestellt werden, von mir aus von Bayer, dann nach Polen gebracht werden, in Polen mit polnischer Schrift verkauft werden, sozusagen, wieder mit deutscher Schrift überklebt und wieder zurück importiert nach Deutschland, weil es dann billiger ist. Der Patient, sagt er, dem kann er 100 Stunden erklären, das ist wirklich genau das Gleiche, was er in der Apotheke hier sonst auch kriegt. Es ist nicht mal ein Generikum, sondern es ist wirklich derselbe Wirkstoff in der gleichen Fabrik abgepackt. Als Reimport, sagt er, kriegt dieser Patient sogar eine Verschlechterung seiner Symptome. Was will er ihm sagen? Also das sehe ich das Kernproblem, das müsste man durchbrechen. So diese Grundhaltung, die ganz viele Patienten gelernt haben, die aber auch viele Ärzte und Herr Emminger, ich fürchte, Sie lernen es immer wieder neu, auch in den Semestern, dass die sogenannte Innovation, das teure Produkt, was unglaublich teuer ist, auch was Gutes sein muss, das müsste man grundsätzlich erstmal aus den Köpfen rauskriegen und richtig verlernen, diese Grundgleichung, Aufwand, viele Stunden beim Physiotherapeuten, viele Medikamente, teure Medikamente, das ist gut. Das müsste man meiner Ansicht nach aus den Köpfen rauskriegen. Dann wäre allem, was mit Korruption zu tun hat, schon mal meiner Ansicht nach das Wasser abgegraben, weil dann die Geldflüsse schon mal ein bisschen ausgetrocknet wären.
Wissen Sie, Herr Nützel, wenn wir heute hier diskutieren über die Preisbildung im Medikamentenbereich, da verstehe ich nichts davon, da will ich mich gar nicht dazu äußern. Aber mir fällt bei dem, was Sie am Schluss gezackt haben, ein, viele Menschen würden lieber einen Mercedes fahren als einen VW-Käfer. Dabei fahren die Autos das Gleiche. Das ist ein blödes Beispiel, aber darum geht es doch heute
gar nicht. Das ist ein hervorragendes Beispiel, weil wir eine Gesellschaft bräuchten, mal ganz unter uns,
richtig,
wo Kleinwagen beliebter wären als Großwagen,
so,
die weniger CO2 ausstoßen. Also ich denke, da argumentieren Sie genau richtig.
Aber darüber diskutieren wir doch heute nicht. Ja. Sie sagen, oder ich empfinde die Diskussion, wie schaffen wir es, dass wir den Arzt, die Ärzte von diesen Gedanken, nämlich überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass man ihnen die Chance gibt, unabhängig von diesen Einflüssen zu werden, ganz abgesehen davon, dass das ja nicht nur die Ärzte betrifft. Es hätte ich beinahe gesagt, das betrifft die Journalisten, die Medienmacher, haargenau dasselbe. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Und dass die Ärzte mit ihrer Tätigkeit und mit dem Einfluss auf den Patienten da eine besondere Rolle spielen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber wir wir kommen jetzt in eine allgemein gesellschaftspolitische und sozialpolitische Diskussion an dem Beispiel Ärzte, wo ich fürchte, dass sie irgendwann in die falsche Richtung geht. Wir müssen uns unterhalten, wir, die wir hier als Ärzte stehen, wir müssen uns unterhalten, welche Spielregeln stellen wir auf, um genau das, was sie nicht zu Unrecht kritisieren, um das zu beseitigen, zunächst mal möglich gering zu halten. Und ob, wenn Sie sagen, Ihr Wort in Gottes Ohr, ich bin mit dem Thema auch befasst worden, weil tatsächlich im Rahmen von Bayerischen Ärztetagen, im Rahmen von Deutschen Ärztetagen jüngere Kollegen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Emminger, du stehst da drin, du kannst es formulieren, bitte kümmere dich darum, dass wir nicht immer, dass auch ich nicht immer sofort die Berufsordnung, die Bayerische Berufsordnung, ich habe mich auf dem letzten Bayerischen Ärztetag darum gekümmert, diesen Paragraphen zu ändern. Dass ich dafür keine Mehrheit habe, heißt nicht, dass die vorgeschlagene Änderung Unsinn war. Ich werde es halt nächstes Jahr wieder versuchen. Und irgendwann wird es auch durchkommen. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf und sage, wir Ärzte haben die Möglichkeiten, das eigenverantwortlich zu regeln. Und ich bedauere, dass wir es bis dato nicht geschafft haben, denn weil wir es nicht geschafft haben, hat der Gesetzgeber zu dieser Änderung des Strafgesetzbuches glaubt, greifen zu müssen. Und ich finde das auch richtig, dass er das so macht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht noch sozusagen unsere eigenen Spielregeln, die wir uns selber geben können, anders vielleicht als bei den Journalisten und anders vielleicht als bei den Ingenieuren, dass wir da eigentlich insgesamt auf dem richtigen Weg sind, dass wir dieses Ziel nicht morgen erreichen, da gebe ich Ihnen recht. So optimistisch bin ich da nicht.
Aber gerade im Zusammenspiel zwischen den Ärzten und der Pharmaindustrie hört man oft, ohne eine Industrieausstellung ist ein Ärztekongress gar nicht denkbar. Ist es nicht doch möglich, einfach einen Ärztekongress aus den Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren? Vielleicht in einem kleineren Rahmen, vielleicht ohne großes Bankett, ohne Tanzen, ohne Orchester. Ist es sicher so, dass das die Pharmaindustrie auf jeden Fall als Finanzstütze bei solchen wissenschaftlichen Kongressen dabei sein muss?
Also, wenn Sie heute in einem Hotel hier in München oder in einem anderen Räumlichkeiten, selbst wenn Sie einen Kongress in den Räumen der Bayerischen Landesärztekammer aufstellen und organisieren, auch da müssen Sie zahlen und auch da kommen Logistik- und Infrastrukturkosten auf Sie zu. Okay, wenn Sie eine Gruppierung hinter sich haben, die so viel Beitragsmittel hat, dass Sie das selbst finanzieren können, klasse. Wir hier in München im Ärztlichen Kreis- und Bezirksverband, wir sind in Bayern die einzige Körperschaft, die ihre Räume den Kollegen kostenfrei zur Verfügung stellt. Weil wir genau dieses Problem, wir sagen, das sollen die Ärzte machen, das sind ihre Räume. Andere Körperschaften verlangen dafür Geld. Dieses Geld muss da sein. Klar, das können die Kollegen selber finanzieren. Ja? Ob sie es dann tun.
Das weiß ich immer nicht so genau. Fortbildungen. Also als Journalist, als ich angefangen habe, Hörfunkjournalist sein zu wollen, habe ich Sprecherziehung genommen, privat erstmal. Hat Geld gekostet, hat für mich als Berufsanfänger ganz schön einen Anteil meiner ersten Honorare gekostet, muss ich sagen. Der BR hat mir später dann auch Sprecherziehung gegeben. Andere Fortbildungen war bei uns oder ist für freie Journalisten zum Beispiel, für alle freien Berufe eigentlich, glaube ich, was ziemlich Normales. Für jeden, der einen Beruf lernt, dass er dann, wenn er sich fortbildet, rein investiert. Wenn ich es richtig sehe, waren Altenpfleger bis vor kurzem mussten für ihre Schulen zahlen. Ist das nicht so? Also wie ist denn das, Herr Dr. Blankenfeld, wenn man jetzt sagt, diesen und jenen Bereich, den möchte ich gerne noch mit zusätzlich draufschaffen an Fähigkeiten. Was ist denn der normale Arzt als Freiberufler, der ja auch Umsätze macht, bereit an Betriebskosten dafür auszugeben?
Jetzt bin ich vielleicht nicht unbedingt der Richtige, weil normale Ansprechpartner dafür, nachdem ich sämtliche Fortbildungen selber bezahle, ich habe mich ja quasi, das muss ich zwar nicht unterschreiben als MedZIT-Mitglied, aber ich habe mich ja quasi selbst verpflichtet, das selber zu tun.
Geht das überhaupt? Gibt es nicht Fortbildungen, wo man komisch angeschaut wird, wenn man zahlen will?
Ich habe es noch nie probiert, auf einer Fortbildung, die ich umsonst kriegen könnte, zahlen zu wollen. Ich gehe ja grundsätzlich nicht hin. Es ist nicht wahr, dass es nicht genug Fortbildungsangebote gäbe, die gut sind, die Geld kosten, aber die finanzierbar sind. Es gibt ja wir müssen ja eine bestimmte Anzahl an Fortbildungspunkten erwerben und ich höre immer wieder von Kollegen, das sei ja dann gar nicht möglich ohne solche Fortbildungen. Also ich erwerbe ungefähr fast das Doppelte der notwendigen Punktzahlen und da ist keine einzige gesponserte Fortbildung mit dabei. Also das ist ein Mythos, der gerne verbreitet wird, um es zu rechtfertigen für sich selber, dass man eben solche gesponserten Fortbildungen bräuchte. Ich wollte noch kurz auf etwas von ein paar Minuten vorher eingehen. Herr Emminger hatte ja die junge Generation angesprochen. Ich bin jetzt 8 Jahre niedergelassen und 44. Ich halte mich noch, gehöre noch zur jungen Generation der Niedergelassenen.
Oder den Hausärzten auf jeden Fall.
Ne? Ja, genau, der Durchschnitt ist, glaube ich, der Niederlassung mit 42. Ich bin schon 8 Jahre niedergelassen. Ich treffe sehr viele junge Kollegen und ich beobachte das auch, dass die Grundeinstellung eine kritische ist. Die Frage ist, bleibt das so, wenn diese Kollegen älter werden? Oder verändert sich das, je länger man in diesem System drin ist, desto mehr entwickeln viele meiner Kollegen, das ist meine subjektive Einschätzung, so diese Haltung, dass sie sagen, ja irgendwie, ich arbeite und investiere so viel und kriege zu wenig dafür, ich muss mir das jetzt irgendwo anders mal holen und ich habe jetzt keine Lust, auch noch Geld für eine Fortbildung zu zahlen. Das ist nur recht und billig, wenn ich das jetzt gesponsert bekomme, weil ich bin eh chronisch unterbezahlt. Und diese Haltung kriegen die Studenten nicht im ersten Semester, sondern die entwickelt sich über ein Berufsleben hinweg. Und das, glaube ich, ist auch ein großes Dilemma bei uns Ärzten, warum wir da so anfällig sind.
Man muss ja mal dazu sagen, dass diese Zwangsfortbildung ist ja neu geschaffen worden vom Gesetzgeber, aber nicht wirklich vom Gesetzgeber, sondern ist geschaffen worden von der Pharmaindustrie über ihre Lobbypolitik, weil es ist nämlich anders als Sie denken so, dass wir Ärzte fast alles, was wir lernen müssen, zahlen müssen. Also ich habe meinen Notarztkurs bezahlt, ich habe meinen Strahlenschutzkurs bezahlt, ich bezahle den nächsten Kurs für Sozialmedizin. Also ich zahle alles, was ich wirklich brauche und habe, zahle ich wirklich selber. Und diese Fortbildungspunkte, ich habe keine. Ich mache das aus Prinzip einfach überhaupt nicht. Aber das ist nur dann möglich, wenn man halt Chef ist in der Klinik. Für alle anderen ist es nicht möglich. Also in Kliniken, da hängt es jetzt von mir ab. Ich muss meinen Assistenten das auch nicht abfordern. Ich bin gehalten, es zu tun, aber es gibt kein Mittel, mich dazu zu zwingen. Aber das ist genau der Punkt, wo man eine Möglichkeit über diese sogenannte Zwangsverbildung des Punktesammeln geschaffen hat, um die Ärzte wieder an die Kandare zu nehmen. Und da habe ich immer ganz viel dazu publiziert, auch polemisch, weil ich gesagt habe, also bitte, wo gibt es die Zwangsfortbildung für Richter, für Staatsanwälte, dass die Punkte sammeln müssen für Jetpiloten. Natürlich muss sich jeder irgendwie fortbilden, aber keiner hat sowas, wo er wirklich Punkte sammeln muss. Kommt mir vor wie in der ersten Klasse. Und da fühle ich mich schlecht behandelt und fühle mich einfach verarscht als Arzt.
Ich weiß nicht, also bin ich da naiv oder ist das alles vorbei? Nehmen wir an, große Fachrichtung, Urologen, Pneumologen, Diabetologen, großer Kongress, hier München, Madrid, was weiß ich, New York. Ist da nicht die Industrie irgendwie mit dabei und muss man da nicht hingehen, wenn man auf sich hält, um sich auf den neuesten Stand zu bringen? Jetzt nicht, um Fortbildungspunkte zu sammeln, sondern weil man aktuell wissen will, was so der Stand der Dinge ist, was die Innovationen sind, machen Ihre Kollegen nicht?
Also sind Sie nicht vielleicht die Ausnahme? Das machen sie natürlich, klar. Das ist so eine gesellschaftliche Verpflichtung, wo man halt einfach hingeht, um gesehen zu werden, um zu sehen, um Kontakte zu knüpfen. Also ich mache es seit mindestens 10 Jahren nicht mehr und bin erstens einmal karrieremäßig vorwärts gekommen durch kritische Publizistik selbst. Ich habe gestern einen sehr kritischen Vortrag auf einer ärztlichen Fortbildung gehalten. Dann kamen alle hinterher zu mir und haben gesagt, Mensch, das war gut, dass das endlich mal einer gesagt hat. Aber zum Schluss hat trotzdem der Moderator der Veranstaltung gesagt, und ich weise Sie zum Schluss nochmal darauf hin, dass wir noch die Industrieausstellung haben, bitte das auch beachten. Also das war auch eine bezahlte Fortbildung, aber es war immerhin schön. Ich konnte die anwesenden Pharma-Leute richtig ohrfeigen und ich habe sogar gemerkt, es hat ihnen eine gewisse Achtung abgefordert.
Mhm. Wahrscheinlich wird jetzt hier gerade morgen großes Zittern durch die Gebäude von GlaxoSmithKline und Bristol Myers Squibb um die Ecke gehen und Merck Sharp und Dohme vor den Toren Münchens. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber
ich habe die Welt nicht verändert oder in den Grundfesten erschüttert, aber man kann schon was machen.
Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt, dann können wir ja ganz aufhören, dann kann ich aus meinem Verein auftreten, wir brauchen keine solche Sendungen mehr machen, wenn wir nicht dran glauben, dass wir doch was ändern können. Aber wie es der Herr Emminger sagt, das ist nicht bis morgen erledigt.
Und ich habe zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, weil Sie haben vorhin gesagt, die jungen Kollegen verlieren das im Laufe ihres Lebens. Mag sein. Okay, vielleicht...
Ich habe nicht gesagt, dass sie es tun. Ich frage mich, ob sie es tun.
Ja, und ich habe einen anderen Ansatz. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich sage, und das ist unsere Aufgabe, und da bin ich Körperschaftsvertreter, Organisationsvertreter, das sind genau die Themen, die die Körperschaften aufnehmen müssen und wo die Körperschaften dann auch sozusagen, fast muss ich sagen, progressiv oder vorangehen sollen und dieses aufnehmen müssen. Weil wir wissen, natürlich werden das viele Kolleginnen und Kollegen im Laufe ihres beruflichen Lebens werden vielleicht da resignieren und sagen, dann schwimme ich eben mit dem Strom. Aber ich sehe es als meine Aufgabe, auch gerade hier in München zu sagen, nee Leute, dann gehen wir als diejenigen, die wir verantwortlich sind, wir können das auch selber gestalten, dann gehen wir her und nehmen das auf. Und mein Motto ist, ich werde die Kultur im Umgang mit diesen Themen nur dann beeinflussen können, wenn ich das den Kollegen in geeigneter Form immer wieder mit allen Risiken, mit allen Gefahren klar mache und deutlich mache. Und das ist die Chance, die die Körperschaften haben. Und darum sagen wir, ihr jungen Kollegen, die ihr auch heute darüber aufregt, ihr müsst da hineingehen. Es nützt nichts, auf die Straße zu gehen und zu schreien, die blöde Pharmaindustrie. Und es nützt nichts, zu rufen, die Ärzte sind alle bestechlich und sind alle beeinflussbar. Da werden Sie viele Kollegen nicht in der Oberwolken, sondern gehen Sie dahin, wo Sie Einfluss nehmen können und wo Sie es ändern können und bringen Sie sich da ein und werben Sie und erheben Ihre Stimme, dass die Körperschaften, die Organisationen das ändern. Der Staat hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir das selber regeln. Aber wir tun es nur nicht.
Es ist doch wahnsinnig schwierig, gerade in dem Bereich überhaupt sauber zu definieren, was ist korrupt. Also deswegen kann ich es auch dem normalen Arzt nicht verdenken, dass er sagt, ich bin doch nicht korrupt. Genau wie der normale Journalist sagt, er ist nicht korrupt. So. Aber die Frage ist ja, wo wird es problematisch? Es gab ja seltene Fälle, wo es ganz klar war, Ratiofarm damals, wo wirklich die Vertreter rumgefahren sind und gesagt haben, wenn du nachweisen kannst, dass du einen entsprechenden Anteil an deinen Verordnungen von Ratiofarm hattest, dann kriegst du Cash, kriegst du Geld. So ist das ja losgegangen, wo man ja dann den Ärzten, teilweise den Freiberuflichen, nicht an den Karren fahren konnte, weil ja die Frage war, wer ist geschädigt worden. Letztlich sind ja die Wettbewerber von Ratiofarm geschädigt worden, weil die ihren Marktanteil ausgedehnt haben. Der Patient ist ja nicht geschädigt worden, weil er hat ja das Medikament gekriegt, das er brauchte. Es war noch nicht mal ein besonders teures, weil es ja ein Generikum war. Also da war ja dann eher die Frage, trotzdem sagt der normale Mensch, sauber kann das nicht sein, wenn ich für das Verordnen oder für das Bevorzugen eines bestimmten Präparats, eines bestimmten Herstellers Geld kriege. Trotzdem war ja die Frage, wie fange ich das ein? Und dann ist ja wirklich der Punkt, dass ich mich immer fragen muss, was ist denn das Schlechte an meinem Verhalten? Kann ich mich ja immer sofort rechtfertigen? Wieso? Ich habe ja keinem wehgetan, ich habe keinem geschadet. Selbst als so einer, der relativ deutlich käuflich war. Und das beobachte ich, wenn ich mit Ärzten rede, dass ganz schnell so eine Reflexhaltung da ist, ja, aber ich kriege ja für den AOK-Patienten nur irgendwie 23 Euro im Quartal. Und ich tue doch was für die Anwendungsbeobachtung, wo mir die Firma sagt, da kriegst du diese paar zig Euro für den Patienten. Und es ist ja auch wichtig für die Wissenschaft zu wissen, wie das Medikament sich im Markt bewährt. Und überhaupt, das ist doch alles ganz okay. Und außerdem, ohne die Pharmaindustrie würden wir doch dastehen wie im Mittelalter. Und in der Sowjetunion ist kein einziges Patent jemals angemeldet worden. Was wollt ihr denn? Das ist das, was ich für das Problematische halte, dass man nicht merkt, dass man eine immer größere Nähe zu den Leuten entwickelt, mit deren Produkten man arbeitet. Ich war schon auf Partys, wo der Pharmareferent des einladenden Arztes auch mit dabei war, weil man sich so super verstanden hat. Wo ich denke, das ist das Problem. Und auf Journalisten zu kommen, meine größte Korruptionsanfälligkeit ist da, wo ich merke, ich komme diesen Leuten, mit denen ich über die Jahre hinweg zusammenarbeite, zu nahe. Ich finde die zu sympathisch. Ich kann ihre Argumente zu gut verstehen. Ich tick zu sehr inzwischen wie die. Das ist das Problem. Und das wird, und da mache ich eine Selbstanzeige hiermit, teilweise zum Beispiel beflügelt, wenn ich für die arbeite, gegen Leistung, Moderation für den Deutschen Gewerkschaftsbund und für die Arbeitgeber aber auch, für den Krankenkassenverband und für den Sozialverband. Das machen wir Journalisten gerne und immer wieder und wir kriegen ein Geld. Ich halte es für höchst problematisch einerseits, weil ich merke, ich kriege meine Beißhemmung dann langsam irgendwie wird immer stumpfer oder ich kriege eine Beißhemmung. Aber es machen ja alle, da rede ich dann genauso wie die Ärzte und ich sage, ich brauche doch das Geld, die Mieten sind in München so teuer. Da sehe ich das Problem, weil wenn es so einfach wäre, es muss keiner einem Arzt sagen, du, darfst nicht einem Gesunden eine 1.000-Euro-Therapie verschreiben, weil du dafür 100 Euro vom Pharmahersteller kriegst. Das musst du keinem Arzt sagen, weil das weiß jeder.
Das ist ja auch nicht das wirkliche
Problem. Aber wo kannst du das wirkliche Problem sauber definieren?
Also werde ich dir jetzt auch keine komplett saubere Definition liefern können. Nur, also ich glaube, da diskutieren wir am Falschen, wenn wir jetzt das zum Beispiel machen, dass der Arzt...
Oder ein Beispiel, was wäre ein Beispiel für einen Kollegen, wo du denkst, der sieht nicht, dass er eigentlich schon jenseits der Grenze ist, weil er es noch alles für richtig hält. Aber du würdest sagen, doch, das ist jenseits der Grenze.
Na, das können wir ja immer wieder beobachten, wenn wir neue Medikamente am Markt haben. So in der Diabetologie, aus der ich ja so ein bisschen komme, da ist das gang und gäbe. Aber auch sehr momentan im Bereich der Blutverdünnungsmedikamente. Also wenn ein neues Medikament, das frisch am Markt ist, das nicht lange geprüft ist, sich innerhalb von kürzester Zeit zu einem Bestseller entwickelt, der Milliarden Umsätze bringt und wir aber genug kritische Literatur dazu haben, dass wir sagen können, selbst die Hersteller sagen können, da ist noch viel Forschungsbedarf, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Also da frage ich mich, wie kommt denn das, dass das Verschreibungsverhalten der Ärzte sich so schnell beeinflussen lässt?
Wie kommt es denn? Was ist die Antwort auf die Frage?
Das kommt nicht, weil die Ärzte Geld dafür kriegen, dass sie das verschreiben, sondern es kommt durch eine viel subtilere Beeinflussung, und das ist auch für mich Kernanliegen des Mezis. Das ist nicht dieses Direkte, der Pharmareferent kommt zu mir, lädt mich zum Essen ein und deswegen verschreibe ich nachher sein Medikament, sondern das ist die viele Fortbildung, die wir hören, auf Fortbildungen, in Zeitschriften, Fachzeitschriften, die ich zum Teil kostenlos in die Praxis zugeschickt bekomme. Ich schmeiße sie normalerweise weg, aber heute habe ich mir extra mal eins angeschaut. Es sind große Werbungen für solche neuen Medikamente drin. Und oh Wunder, 5 Seiten weiter ist ein Beitrag, bei dem ich gar nicht genau erkennen kann, ist das Werbung, ist das ein journalistischer Beitrag, ist das ein Fachartikel von einem Kollegen. Und es ist aber deutlich, da kommt hinterher raus, dieses neue tolle Medikament, das ist ganz großartig. Und damit wird man bombardiert, wenn man sich nicht versucht zu entziehen, so wie ich. Und das sickert in den Kopf ein und irgendwann macht man das dann auch und verschreibt das dann auch.
Aber würden doch ganz viele Kollegen sagen, nein, das sickert nicht in meinen Kopf. Ich bin ein höchst rationaler Mensch. Ich bin ein perfekt ausgebildeter Naturwissenschaftler. Ich habe ein 1-0-Abi gehabt. Das ist schon alleine der Beweis. Ich habe mein Doktor summa cum laude gemacht. Man muss doch nicht glauben, dass das in meinen Kopf reinsickert.
Und warum wird es dann so häufig verschrieben? Naja, warum explodieren
die? Ich weiß da schon eine Erklärung dafür. Die ist auch noch subtiler. Ich meine, die Pharmaindustrie hat ja ein abgestuftes Vorgehen. Und zwar, natürlich werden alle Ärzte bedacht, aber die Kerngruppe, die am meisten bekommen, sind die sogenannten Meinungsführer. Ja? Die Meinungsführer sind die Chefärzte von großen Kliniken, meistens habilitiert. Das sind die Vorträge halten für die Fortbildung. Und die bekommen dann einen Beratervertrag. Der Beratervertrag impliziert natürlich, dass auch die Medikamente der Firma, und man berät sich ja mehrere Firmen dann auch und sagt, man ist ja eh nicht irgendwie parteiisch, werden da angewendet. Und dann ist es, das Problem ist immer, da ist jetzt der Hausarzt Hubert Müller aus Miesbach, also fiktive Person, der kriegt einen Patienten aus irgendeiner Uniklinik in München, da hat der renommierte Professor so und so den neuen Blutgerinnungshemmer angesetzt beim Patienten, der vorher Marcomar hatte, das ist billig und bewährt, und der Professor hat dem Patienten im Vorbeigehen gesagt, sieh, wir haben da was Neues, das ist viel besser. So, und der Patient sagt, der Herr Professor hat gesagt, und der Dr. Hubert Müller aus Miesbach wird sicher nicht wagen, die Patienten sagen, jetzt glaubst du doch den Schmarrn nicht, den der Professor gesagt hat, bleiben wir bei dem, was bewährt ist, der wird sagen, naja, da kann ich jetzt nichts machen, das muss ich auch verschreiben. Also so haben wir auch einen Mechanismus, und das wird dann außerdem noch untermauert, dadurch, dass ja der Herr Professor das auch auf der ärztlichen Fortbildung sagt, und es wird dann nochmals untermauert, dass der Herr Professor dann viele Studien aus New England und Lancet und sonst was anschleppt, aus den ganzen renommierten Fachzeitschriften, die ebenfalls in meinen Augen gekauft sind. Und damit haben wir ein Geflecht, wo der Arzt, der letztlich Verschreibungen macht, an vielen Stellen, Herr Heiminger, Sie kommen gleich dran, an vielen Stellen beeinflusst wird, sodass er zum Schluss unter der Last dieser Argumente zusammenbricht und sagt, naja, die werden schon recht haben, machen wir es halt so.
Also Sie schildern das direkt aus dem echten, wirklichen Leben. Es geht ja noch weiter. Und derselbe Professor, den Sie zitiert haben, wo Ehemeyer arbeitet, er sitzt dann auch in den berühmten Leitlinienkommissionen drin und sagt, das ist das Präparat und es hilft sehr viel besser und es hat weniger Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und dann kommt man drauf, dass der auf den Gehaltslisten dieser Firmen steht. So. Und das ist ein unsägliches Verhalten. Und der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, wir werden das sanktionieren mit dem Strafrecht. Ich gebe zu, ich bin der Meinung, wir müssen innerärztlich sehr viel früher anfangen und sagen, ein solches Verhalten ist mit unserem Ehrenkodex nicht mehr vereinbar.
Ja, aber man müsste doch in den Kopf dieses Professors reinkommen, weil ich bin fest überzeugt, dass also der in der festen Überzeugung handelt, dass er ein hervorragender Arzt ist und das Beste für seine Patienten
will. Der Professor, kommen Sie mal bitte, Herr Nützel, ich stelle mich nicht zur Verfügung, aber versuchen Sie mal in den Kopf eines 55-jährigen Professors hineinzukommen. Das finde ich klasse.
Ich erzähle mal
Sie jetzt. Werden nicht sehr weit kommen. Ja, nein, wir müssen an einer anderen Stelle anfangen. Sie versuchen momentan, dafür habe ich Verständnis, ein System an der Stelle zu ändern, wo ich glaube, dass wir nicht sehr viel weiterkommen. Es sei denn mit dem Strafgesetzbuch. Aber damit ändern wir noch keine Einstellung. Und damit vergessen wir und lassen außer Acht, dass wir an die jungen Kollegen ran müssen. Wir müssen genau mit einer anderen Einstellung, Junge, das geht nicht. Du forschst und du forschst mit Hilfe von Drittmitteln, von Sponsoren. Dann dürften wir heute auch, wenn wir das alles nur kriminalisieren würden, dann dürften wir heute auch die ganze Drittmittelforschung nicht machen. Denn natürlich ist die Drittmittelforschung und ein großes Problem. Und deswegen gibt es ja heute auch die Vorstellung, wir wollen alle Ergebnisse von der Forschung haben, auch die Ergebnisse, die nichts gebracht haben. Auch die müssen veröffentlicht werden. Und das meine ich, das ist der Weg, wo wir in die Köpfe der jüngeren Generation von Ärzten reinkommen müssen.
An der Stelle, jetzt ist mal eine gute Situation, alle stehen da und denken und wir denken jetzt weiter. In der Zeit hören wir Musik von der Band Diebe und Komplizen aus Regensburg mit dem Stück, das hieß früher mal Out of Time, jetzt heißt es Auszeit. Das passt jetzt super und dann gibt es auch noch irgendeinen Jingle dann.
Sie sind schon lange Mitglied im LoRa-Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für LoRa zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480-2851. 480-2851. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ja, Sie sind gerade bei LoRa München und zwar im Gesundheitsmagazin. Das Gesundheitsmagazin hat heute das sehr zurzeit zündende Thema Ärztekorruption. Dazu haben wir im Studio den Herrn Dr. Emming als Vertreter der ärztlichen Körperschaften, sprich Ärztlicher Kreisverband, auch Bayerische Ärztekammer und Marburger Bund. Wir haben den Dr. Blankenfeld von Mezis und wir haben den Herrn Nikolaus Nützel vom Bayerischen Rundfunk. Noch vorher möchte ich sagen, was Sie gerade zwischendrin gehört haben, war Musik von Diebe und Komplizen aus Regensburg, das Stück Auszeit. Die Band können Sie, wenn Sie Ihnen gefallen haben, zunächst mal Silvester im Fronten in der Fachklinik Alger hören und am 18. März im Village in Habach, das ist da bei der Autobahnausfahrt Zindelsdorf. So, unser Thema Ärztekorruption. Wir haben schon relativ lange diskutiert und es ist nicht mehr viel Zeit übrig und wir wollen jetzt mal langsam schon in die Schlussrunde gehen und wir fangen damit an mit dem Herrn Nützel, der uns eine Anekdote zu dem Thema erzählen möchte.
Ja, und die Anekdote ist so, ich habe vor einigen Jahren mal angefangen, so eine Art Kolumne zu schreiben für eine medizinische Fachpublikation aus einer bestimmten Fachrichtung, die ich jetzt nicht nennen will, weil das sonst die Kollegen genau wüssten, was das ist. Und es hat sich so ergeben, da hatte ich einen Kommentar mal geschrieben im Bayerischen Ärzteblatt und das hatte dann der Herausgeber so brillant gefunden, dass er gesagt hat, wollen Sie für uns nicht öfter was schreiben? Allgemein zur Gesundheitspolitik ging es da. Keine Fachthemen, ich bin ja nun kein Facharzt oder so, aber der Blick eines Journalisten, der sich damit beschäftigt, auf verschiedene gesundheitspolitische Entwicklungen, fanden die ganz schick. Das war für mich auch eine schicke Sache. Ich konnte mir meine Themen nämlich selber aussuchen, habe dann da so jeden Monat mal was hingeschickt. Die haben jetzt nicht so toll gezahlt, aber es war okay, zumal ich ja einfach dann, wenn es mir eingefallen ist, mich da mal eine Stunde hingesetzt habe und meinen Besinnungsaufsatz gemacht. Und vor 2 Jahren war es, glaube ich, da war ja gerade diese Aufregung über die 1.000-Dollar-Pille Sovaldi, wo eine einzelne Pille effektiv 600, 700, 800 Euro kostet. Sündhaft teure Therapien, großer Aufreger. Und dann habe ich da auch meinen Besinnungsaufsatz drüber geschrieben, das ein bisschen ausgeweitet, über die Frage, wie viel Erpressung steckt drin, wenn der Besitzer eines Monopols für ein hochwirksames Medikament, das in diesem Fall sogar Leben retten kann, einfach einen Preis nehmen kann, den er sich ausdenkt. Und das ist da der Fall. Und bin da, habe dann mich auch nochmal abgesichert, habe gefragt, ist das wirklich okay, weil das ist eine Fachzeitschrift, die aber viel Anzeigen hat aus der Pharmabranche. Wollt ihr diesen Text auch, wenn ich den so mache? Ja, ja, geht in Ordnung, Herr Nützel. Habe ich geschrieben, habe ich eingereicht. Dann kommt dann 2-3 Tage später eine Mail, ja, veröffentlichen. Sie kriegen natürlich ihr Honorar, aber veröffentlichen tun wir den Text nicht. Sage ich, das ist ja jetzt, warum nicht? Ja, ich müsste schon Verständnis haben, weil sie finanzieren sich eben aus der Pharmabranche und also so hart allgemein mit denen ins Gericht zu gehen, das geht dann leider doch nicht. Aber sie würden gerne künftig weiterhin zu anderen Themen gerne wieder Beiträge von mir haben, über was weiß ich, Bürgerversicherung, allgemeine Gesundheitspolitik, das jederzeit gerne. Dann habe ich gesagt, Freunde, das kann ich nicht machen. Das ist eine groteske Art von Zensur, die ihr hier treibt. Und vor allem, da war die Schere wirklich bei denen im Kopf. Denen sind ja nicht irgendwelche Drohungen von Abonnenten, von Anzeigenkunden, von Annoncenkunden gekommen, sondern die haben vorher schon wahnsinnig im vorauseilenden Gehorsam gesagt, oh, in diesem gesamten Konzert hier können wir das nicht machen. Und da, denke ich, ist wirklich das Problem, dass die gar nicht merken, wir sind ja eine Art publizistisches Organ und das ist eigentlich die komplette Bankrotterklärung, wenn ich sowas mache, mich das nicht traue, dann bin ich ja auch als Informant über Fachthemen überhaupt nicht glaubwürdig, finde ich. Und das ist so das Problem. Herr Emminger, Sie haben vorhin gesagt, es ist gut, dass wir jetzt eine klare Regelung von außen haben, Strafrecht und so weiter. Ich halte es wirklich immer für die drittbeste Lösung, wenn man quasi so einen Panzer hat, der einen von außen zusammenhält, wie so das Insekt von außen zusammengehalten wird, damit es nicht irgendwie auseinanderbröselt. Ich denke, wir sollten wirklich das, was uns aufrecht hält, was uns zusammenhält, in uns haben als Gerüst, als Rückgrat in jeder Hinsicht. Und das ist das Einzige, was bringt. Ich glaube, dass an den Zuständen, an dem, was man gut und schlecht finden kann im deutschen Gesundheitswesen, diese Verschärfung des Strafrechts überhaupt nichts ändert und nichts verbessert. Also bei aller Liebe für irgendwelche staatlichen Eingriffe manchmal, meiner Ansicht nach, ist diese gesetzliche Neuregelung überflüssig.
Also ich halte sie deswegen für überflüssig, weil die Vorteilnahme nicht bestraft wird. Und ich habe es ja vorher mal kurz gesagt, wer ist schon so blöd, dass er einen Vertrag macht, ich verschreibe eine Pille, dafür kriege ich Geld von der Firma. Das wäre Korruption, das macht man natürlich nicht. Aber alles andere, wenn man zufällig das eine tut und zufällig das andere bekommt, dann hat das keinen Zusammenhang. Und man kann es höchstens als Vorteilnahme bezeichnen und das ist nicht strafbar. Aber Herr Dr. Emminger, jetzt wäre Ihr Schlusswort. Was ist Ihnen denn wichtig in dem Zusammenhang mit dieser ganzen Ärztekorruptionsthematik? Sie haben gesagt, es ist für Sie wichtig, dass Sie die Körperschaften selbst regeln. Was gibt es da noch zu sagen?
Also es steht mir jetzt nicht an, Herr Nützel, das Strafgesetzbuch zu bewerten. Das habe ich auch so nicht gemacht. Mhm. Wir haben das Strafgesetzbuch, wir müssen damit leben. Bei dem Fall, den Sie schildern, wissen Sie, wenn wir aktive Organisationen haben, dann hätte ich beinahe mal sehr provozierend gesagt, ich brauche, um sowas zu schreiben, nicht den Herrn Nützel. Das schreibe ich gerne selber. Ja?
Ja.
So. Und wenn Sie fragen, worum geht es mir? Mir geht es darum, dass wir uns selber mit diesen Problemen auseinandersetzen und vielleicht uns literarisch, hätte ich beinahe gesagt, prosamäßig von Ihnen beraten lassen. Aber wir müssen diese Probleme selber angehen. Wenn wir immer nur andere holen und das auf andere und dann zu solchen Situationen kommen, nee, ich setze mich damit nicht auseinander, dann sage ich, und das sage ich jetzt an unsere Berufsgruppe, dann brauchen wir uns nicht ändern, nicht wundern, dass sich da oben in den Kopf nichts ändert.
Ich glaube, der Patient
wir ist müssen wirklich anfangen. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir werden das nicht morgen erreichen und das Strafgesetzbuch wird das auch nicht übermorgen erreichen. Wir haben dringende Not, genau diese Problematik hier oben in unseren eigenen Köpfen zu ändern. Und es muss von uns kommen.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ich bin so selbstbewusst, verstehen Sie mich nicht miss. Ich brauche den Herrn Nützel nicht, um diese Änderung in meinem Kopf hervorzurufen. Die brauche ich nicht.
Was Sie bräuchten, was die Ärzteschaft bräuchte, sind meiner Ansicht nach eher Patienten, die wirklich allergisch darauf reagieren, wenn Plakate von Pharmaindustrie, Blöcke, sonst was rumliegen, wenn sie das Gefühl haben,
der Patient, der verschreibt
vermeintlich das Beste,
sitzt Ihnen gegenüber und diskutiert mit Ihnen nicht, was liegt da von Block da. Der Patient kommt in einer Notsituation und möchte von Ihnen eine Hilfe. Und der Patient wird in der Situation nicht sagen, was verschreibst du mir denn und was hast du denn, zu welchem Mittagessen bist du denn zuletzt von der Firma eingeladen worden?
Ich wünsche mir, dass der Patient eher zu einem Medizinarzt geht, wo es an der Praxis hängt, genauso wie er vielleicht eher fair gehandelte Bananen kauft, wenn er ein guter Mensch ist.
Ja. Wissen Sie, wie schwer das ist, einen Termin beim Arzt zu kriegen und dann noch beim Medizinarzt? Das, glaube ich, da haben wir noch einen weiten Weg. Aber jetzt hat Medizin das Schlusswort. Zuletzt was, Herr Dr. Blankenfeld, was ist Ihnen wichtig, noch zum Thema Ärztekorruption zu sagen?
Ich würde mir wünschen, dass der Herr Emminger recht hat, dass das aus uns herauskommen kann. Ich teile aber die Skepsis vom Herrn Nützel, dass wir das ohne äußere Hilfe nicht schaffen werden. Das aktuelle Gesetz ist zahnlos, weil, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Pommer, dass die Vorteilnahme da nicht drin vorkommt. Die sehe ich als eigentliches Problem, die Korruption, Geld für Leistung. Das ist eher nicht das große Problem im Gesundheitswesen. Das andere ist viel, viel größer und viel tiefschichtiger. Und ich glaube, weil uns Ärzten doch im Schnitt der Kompass ein bisschen verrutscht ist, dass wir Hilfe von außen brauchen, um den wieder zu justieren. Ich habe meine Zweifel, dass wir das ganz alleine schaffen werden.
Gut, ich bedanke mich bei den Studiogästen, dem Herrn Dr. Emminger vom Ärztlichen Kreisverband und Marburger Bund, dem Herrn Nützel vom Bayerischen Rundfunk, beim Herrn Dr. Blankenfeld vom Medizis. Das nächste Thema am 15. Dezember wird sein, jetzt mal wieder reine Fachsendung, unpolitisch über Multiple Sklerose. Und damit verabschieden sich Dr. Robert Konert und Dr. Peter Pommer von der Gesundheitsredaktion von Lora München.